HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Erwin Aljukic, Wagemutiger. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Erwin Aljukic, schön, dass Sie hier bei uns sind. Sie sind mit dem Auto von Darmstadt herübergekommen. Dort sind Sie als Schauspieler am Staatstheater engagiert. Aber eigentlich wohnen Sie in München. Und München finden Sie ja in Wirklichkeit viel, viel schöner, oder?
Es gibt eine kleine Anekdote. Als ich mit 14 mit meiner Mutter einen Ausflug gemacht habe, von Ulm aus, weil wir haben in Ulm gewohnt, sind wir nach München. Und auf der Rückfahrt nach Ulm habe ich die ganze Zeit durchgeweint, weil irgendwas hat diese Stadt mit mir gemacht und ich wusste, ich bin verliebt in diese Stadt und bis heute.
Sie sind verliebt in diese Stadt, aber jetzt in Darmstadt. Wie gut haben Sie sich denn in Darmstadt schon eingelebt?
Mit der Stadt an sich muss man mit Darmstadt, und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, der das sagt, warm werden. Weil es ist jetzt nicht eine Stadt so auf den ersten Blick, die einen gefangen nimmt. Man muss dann noch mal genauer hinschauen. So.
Sie haben nach der ersten Saison am Staatstheater sehr gute Kritiken bekommen. Lesen Sie eigentlich alles, was über Sie erscheint?
Ja, tue ich. Obwohl ich weiß, dass es nicht so ratsam ist. Aber dennoch, die Neugier ist größer.
War aber jetzt ganz gut, ne?
Ja, ja. Die war gut, aber es gab schon auch Kritiken, wo man sich fragt.
War der in der Vorstellung?
Auch. Und wie versiert ist dieser Redakteur?
Erwin Aljukic, Sie sind einer von 8000 Menschen in Deutschland, die mit der Glasknochenkrankheit leben. Würden Sie die Krankheit mal ganz kurz beschreiben? Wir kommen nachher noch mal ausführlich darauf zu sprechen, aber nur mal kurz beschreiben. Mhm. Was ist das für eine Krankheit?
Auf Latein ist es die Osteogenesis imperfecta und Glasknochen, weil die Knochen leichter brechen als normalerweise. Der Grund ist ein Kollagenmangel. Also es wird zu wenig Kollagen produziert, welches dann die Knochen stabilisieren würde.
Und dieses Kollagen kann man nicht künstlich zuführen?
Doch, es gibt mittlerweile Therapien, aber ich wollte so eine Therapie nie machen, weil man nicht weiß, man hat jetzt keine Langzeitforschungen gemacht, wie sich das dann eben später auswirkt. Zum Glück, ich habe zum Glück in Anführungszeichen 10 Operationen hinter mir, die die Knochen mit Metallstäben oder Teleskopnägeln, so nennt sich das, die sind in den Knochen drin, in den Ober- und Unterschenkeln und stabilisieren dadurch von innen den Knochen.
Jetzt sind Sie ja Schauspieler und nicht nur das, Sie sind auch Tänzer. Haben Sie denn keine Angst? Also wenn Sie jetzt auf der Bühne stehen, da geht es ja manchmal turbulent zu. Und an Ihrer Stelle hätte ich ja doch sehr große Angst.
Also Frau Seeger, wenn Sie wüssten, was ich alles auf der Bühne mache, es ist unglaublich. Ich habe mir auch neulich gedacht, wahrscheinlich traue ich mich das Ganze, weil mir zum Glück auf der Bühne oder bei der Arbeit ist mir noch nie etwas passiert. Und deshalb habe ich da jetzt keine Bremse im Kopf.
Sie haben noch Urvertrauen.
Ja, also was jetzt die Bühne betrifft. Aber ich kenne schon Situationen, die ich dann gerne vermeide, im Privatleben zum Beispiel, wo ich weiß, da könnte es jetzt gefährlich werden.
Aber, was wäre denn das zum Beispiel?
Ja, also eigentlich sind es Situationen, die unkontrolliert sind. Manchmal ist es passiert, dass Leute, die mich geschoben haben, so einen Überschwang, dann so hin und her, links und rechts ganz schnell. Und sobald da irgendwie eine Art Kontrollverlust für mich da ist, könnte es passieren, dass irgendwie, ich weiß nicht, so ein Schreckmoment eventuell einen Haarriss auslösen könnte. Ja, aber auf der Bühne, auch wenn ich dann noch die wildesten Sachen mache, und die sind wirklich sehr spektakulär, was ich da auf der Bühne mache, habe ich aber immer die Kontrolle. Also auch wenn ich mich fallen lasse, dann weiß ich ja, okay,
der Boden ist hart.
Da stütze ich mich aber jetzt ab. Mhm. Und ich weiß, wie ich mich abstützen muss.
Sie sind nicht nur Schauspieler, Sie sind auch Tänzer. Mhm. Das erhöht in meinen Augen nochmal das Risiko, weil Tanzen ist ja nochmal mehr Bewegung.
Ja, ja, ja. Und ich habe zum Beispiel, das ist so ein Paradebeispiel, was ich immer wieder nenne, vor 3 Jahren in London eine Performance gehabt. Da war ich in einem Menschenberg ganz unten und über mir waren 15 Menschen.
Echte Menschen?
Ja, ja, ja. Mhm. Und die Aufgabe war, dass ein Tänzer auf diesen Menschenberg hochklettert und wir bieten ihm sozusagen den Boden. Und irgendwann ist es tatsächlich passiert, dass ich sein gesamtes Gewicht auf mir hatte und es ist nichts passiert. Aber weil er so eine Körperbeherrschung hatte, so ein feines Gefühl für Gleichgewicht, dass er tatsächlich mit den Füßen dorthin gegangen ist, wo er gespürt hat, das geht. Und hier kann ich mehr drauf treten, hier jetzt muss ich aufpassen. Es hört sich wirklich spektakulär an. Ist es auch zum Zuschauen, ja. Und natürlich hat man auch, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so lapidar darüber spreche, es ist schon immer eine Angst dahinter. Ich begebe mich immer wieder in diese riskanten Situationen. Und ich bin mir dessen auch bewusst.
Aber Sie lieben es trotzdem.
Was heißt lieben?
Weil Sie müssten ja nicht tanzen.
Nein. Und das Lustige ist, dass zum Beispiel jetzt am Staatstheater Darmstadt, man inszeniert ja immer die Stücke von null auf. Also man hat ein leeres Blatt Papier vor sich und man startet. Und eigentlich bin's ich, der diese Angebote macht. Es ist ja nicht der Regisseur, sagt der, jetzt kletter mal hier 5 Meter auf so einen
Menschenberg.
Genau. Sondern ich bin's, der irgendwie das Gefühl hat, ja, das geht, ah, das geht, das geht. Hier kann ich weiter, hier kann ich höher. Oh, warte mal, da muss ich jetzt aufpassen. Ah, nee, okay, jetzt kann ich wieder weiter. Es ist so ein feines Gespür.
Ich muss es an der Stelle sagen, weil es einen wichtigen Teil Ihres Lebens widerspiegelt, ausmacht. Sie haben 13 Jahre lang in der Serie Marienhof in der ARD den EDV-Techniker Frederik Neuhaus gespielt. Wie traurig sind Sie denn, Erwin Aljukic, dass es vorbei ist?
Überhaupt nicht. Nein, ich bin nur traurig. Das erlebe ich manchmal, dass einfach, aber das kennt jeder, der 13 Jahre in einem Betrieb war, wo man dann einfach so sich bewusst wird, wie vergänglich das Leben wird. Und dass einfach 13 Jahre waren eine Phase meines Lebens und die ist vorüber. Aber nicht die Sache an sich, die bedauere ich gar nicht.
Die Figur des gehandicapten Frederik, die war ja am Anfang ganz böse angelegt. Der hatte zynische Züge, ja. Dann bekam er eine Freundin und plötzlich wurde er ja ganz sympathisch. Sie war nicht so glücklich mit der Rolle, ne?
Am Anfang schon.
Dann nachher?
Dann nachher gar nicht mehr. Also er war zynisch, das war so ein dramaturgischer Trick, um ihn beim Zuschauer ein bisschen zu verankern, damit er etwas auslöst bei den Zuschauern. Und dann wurde er netter. Aber der damalige Produzent, der eben gewagt hat, und da möchte ich auch so einen Rückgriff auch auf das Staatstheater Darmstadt machen, das war ein Produzent, der sich eben getraut hat, er wollte einen behinderten Schauspieler das erste Mal in einem Hauptcast haben. Dann aber mit der Zeit gab es 4 Produzentenwechsel. Und wie man es auch am Theater kennt, sobald ein neuer Intendant kommt, kommt vielleicht eine ganz andere Handschrift rein. Und ich war dann im Laufe der Zeit, in diesen 13 Jahren, ausgesetzt unterschiedlichen Handschriften, so dass jeder Produzent oder eine Produzentin die Rolle mal so oder so gesehen hat, mal zu meinem Nachteil oder zu meinem Vorteil.
Die Süddeutsche Zeitung schreibt, das ist jetzt ein Zitat, später, als Frederik eine Freundin bekam, fingen die Probleme für Erwin Aljukic im wahren Leben an. Liebe und Zurückweisung, Behinderung und Sexualität waren nun seine Themen. Jetzt zitiere ich Sie, harter Tobak, aber auch eine Art Therapie, sollen Sie gesagt haben. Nach den Drehs hätten Sie sich innerlich fertig wie ausgelaugt gefühlt. Hat das die SZ richtig wiedergegeben?
Ja, und das Abstruse damals war, vielleicht ist es so bei einer Daily Soap, dass man schon sich auch anschaut, was habe ich hier für Menschen, was habe ich für Schauspieler. Und ich bin mir nicht sicher, wie es dazu kam, weil ich habe wirklich ein paar Monate vor dieser Geschichte genau so eine gleiche Situation in meinem Privatleben erlebt.
Was meinen Sie jetzt mit dieser Situation?
Also tatsächlich eine Zurückweisung, die mich auch ein bisschen traumatisiert hatte, muss ich sagen. Und Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich das irgendwie jemandem, unserem Coach, erzählt. Wir haben uns alle immer wieder gewundert, dass paar Wochen oder Monate später etwas aus unserem Privatleben auf einmal in den Drehbüchern aufgetaucht war. Aber wir sind uns nicht sicher oder wir waren uns nie sicher, ob das tatsächlich so irgendwie instrumentalisiert worden
ist. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie hatten am Set einen Coach. Jeder hat ihm was erzählt.
Ja, so vielleicht.
Und diese Dinge sind in den Drehbüchern aufgetaucht.
Ich habe mich einfach nur gewundert, dass just paar Wochen später fast eins zu eins meine Geschichte eben mit einer anderen Person dann in den Drehbüchern stand.
Die Zurückweisung haben Sie am Set erlebt? Hier steht ja, Liebe und Zurückweisung, Behinderung und Sexualität waren seine Themen. Also sowohl am Set als auch im
Privatleben in der Zeit, exakt. Ja.
Das ist erstaunlich.
Ja, und deshalb war es umso schwieriger, also wenn man jetzt sagt, und drum, dieses Zitat stimmt schon, weil ich habe eigentlich dann auch meine Privatgeschichte in dem Moment vielleicht ein bisschen verarbeiten können, aber so sollte es eigentlich nicht sein.
Nun hat ein Coach ja zu schweigen, das finde ich jetzt sehr bedenklich,
ja.
Aus berufsethischen Gründen.
Ja, ja, also es ist, muss ich auch sagen, eine Mutmaßung, wir können es nicht, Wir haben uns nur einfach immer wieder gewundert, ja.
Wie viel Erwin steckte denn in dem Frederik?
Eigentlich fast gar nicht. Überhaupt nicht. Weder vom Aussehen noch von seinem Umgang mit den Themen. Und das war eben, Frau Seeger, der Punkt, wieso in all dieser Zeit, also am Anfang war es okay, aber wenn man dann merkt, dass diese Rolle überhaupt keine Entwicklung macht und Frederik Neuhaus hat keine Entwicklung für mich gemacht, noch 10 Jahre später ist er mit den Dingen genauso umgegangen wie vor 10 Jahren. Ja.
Tragen die Medien eigentlich eine besondere Verantwortung, wenn sie Behinderte abbilden?
Ja, natürlich. Und dessen bin ich mir eben bewusst. Egal, was ich mache als Künstler mit einer Behinderung, trage ich ja auch selber dazu bei. Und die Medien sind nun mal etwas, was den Menschen etwas vorlebt. Wenn wir eben keinen Umgang mit den Dingen haben, dann tut es uns gut zu sehen, aha, wie kann es aber anders gehen? Wir alle, die in den Medien arbeiten, wissen ja am besten, wie man manipulieren kann. Also das heißt, ein Thema kann mal so oder so.
Nennen Sie mal ein Beispiel.
Nehmen wir das Thema Homosexualität. Das war zum Beispiel vor 20 Jahren, wenn wir uns an die Lindenstraße erinnern, war es noch ein, ja, vielleicht in Anführungszeichen, Aufreger. Heute haben wir in jeder Serie ein schwules Pärchen. Und das Thema Homosexualität wird heute ganz normal in den Medien gebracht. Es ist ein ganz normaler Teil der Gesellschaft. Und genauso sehen wir es dann auch. Also wir haben es einfach irgendwo auch nahe gebracht bekommen.
Wer ist jetzt wir?
Wir, die Konsumenten. So, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf den Balkan geht, weil meine Eltern kommen aus Bosnien-Herzegowina, da sieht die Geschichte ganz anders aus. Da ist Homosexualität was relativ Fremdes, sage ich mal. Darüber spricht man nicht, weil es eben auch in den Medien nirgends auftaucht. Und damit sieht man ja, und eben auch die Rolle Frederik Neuhaus hatte eine sehr, sehr wichtige Funktion, weil sie dadurch, dass sie in den Wohnzimmern jeden Tag im Fernsehen lief, hat sie den Menschen beigebracht, möchte ich sagen, dass Behinderung etwas ganz Selbstverständliches ist.
Insofern, klar, besondere Verantwortung. Ja. Wir wollen nicht nur reden, wir hören auch Musik. Mitgebracht haben Sie uns Who's That Girl von Madonna. Was verbinden Sie mit dem Lied?
Ich verbinde sehr viel mit Madonna, weil es für mich tatsächlich seit meiner Jugend mein Vorbild ist. Also auch eine Frau, die Konventionen durchbrochen hat, die ihren Weg geht und die auch eine Pionierin ist. Also die nie nach links und rechts geschaut hat und verglichen hat, wie machen es die anderen, sondern in sich hineingehorcht hat, was will ich vermitteln? Was will ich erzählen? Und da ihre Schritte gegangen ist. Ich habe zum Beispiel gerade gestern ein Interview gehört, wo sie gesagt hat, sie hat vor jeder Tour Angst. Oder wenn sie ein Album veröffentlicht, hat sie Angst. Und das noch nach so vielen Jahren. Also das heißt, natürlich hat man als Wegbereiter ja Angst. Aber die innere Stimme sagt einem, go for it.
Who's That Girl von Madonna. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute am Tisch mit Erwin Aljukic, Schubladenhasser. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Ja, die Schubladen. Erwin Aljukic, es gibt viele Zeitungsartikel über sie, sehr viele. Auch Filme über sie. Es gibt Talkshows mit ihnen. Und fast alle beginnen damit, dass sie behindert sind. Das ärgert sie. Warum?
Naja, es ärgert mich jetzt nicht, aber ich finde es ein bisschen eindimensional, weil Menschen, die mich kennenlernen und die dann mehr und mehr von mir erfahren, sind dann ganz erstaunt. Ach, das macht dich ja auch noch aus und das auch und das auch. Ja, ja, so ist es aber auch. Und die Medien, ja, halten sich natürlich an dem Augenscheinlichsten fest, an der Behinderung. Aber das ist nur ein Teil meiner Persönlichkeit.
Sie passen in keine Schublade. Es müssten, wenn schon, finde ich, mehrere sein. Welche Schubladen gehören denn dazu, außer der Gruppe der Behinderten? Ihre Eltern sind aus Bosnien-Herzegowina.
Genau.
Das heißt, sie sind wahrscheinlich Moslem.
Genau. Mhm. Mhm. Und habe einen Migrationshintergrund.
Jo.
Genau. Oder vielleicht meine, wenn man so will, meine sexuelle Orientierung. Wenn man das als Schublade nehmen möchte.
Was meinen Sie damit?
Meine Homosexualität zum Beispiel. Da kann man ja auch eine Schublade sehen. Ja, und da kann ich mir dann eigentlich immer wie so ein, bei einem bunten Potpourri könnte ich mir aussuchen. Ach, was nehme ich jetzt? Aus welcher Schublade?
Mal.
Genau, ja. Aber so ist es auch. Also je nachdem, wo ich mich bewege, wenn ich in Bosnien bin, bei meinen Verwandten, ist es die Herkunft. Wenn ich jetzt abends weggehe, dann spielt die wiederum gar keine Rolle. Dann bin ich eben mit was ganz anderem konfrontiert. Ja, und konfrontiert ist schon das richtige Wort. Wenn man diese Schubladen irgendwo oder diese Elemente in sich vereinigt, dann kann es da auch sehr oft eine Diskrepanz geben.
Sie engagieren sich für das Thema Intersektionalität. Was steckt dahinter?
Ich bin das erste Mal dazu gestoßen, durch eine Einladung in Zürich von der Paulus-Akademie. Und da kam sie eben ja, mit dem Thema Intersektionalität. Und das Thema hieß...
Das Thema Intersektionalität heißt, verschiedene Diskriminierungsformen
genau.
können sich in einer bestimmten Situation kreuzen.
Exakt. Zum Beispiel, was heißt es, für eine Frau farbig zu sein oder emanzipiert zu sein, aber auch dunkelhäutig zu sein. Da kommen zwei unterschiedliche Themen hinzu.
Also sind Sie gefragt worden, weil Sie Migrant sind, schwul sind und behindert?
Also gar nicht mal, dass es die Veranstalter gewusst haben. Aber sie hatten mich eingeladen, weil ich schon mal bei Ihnen zu Gast war. Und dann, als ich eben meinte, oh, das ist ja super interessant, da kann ich ja über all meine Schubladen reden. Genau, ja.
Mhm. Mhm. Ihre Mutter war 18, als sie zur Welt kam. Und ja. Sie sind auch das einzige Kind ihrer Eltern. Sie galten zunächst als gesund. nicht wahr?
Man hat in den 70ern damals nicht sofort die Diagnose feststellen können. Also etwa nach einem halben Jahr hat man gewusst, dass es die Glasknochenkrankheit ist.
Sie haben sich als Kind mehr als 40 Mal die Knochen gebrochen. Mhm. Lagen Sie danach eigentlich jedes Mal im Krankenhaus, Erwin Aljukic?
Teilweise schon. Also ich sage immer, ich habe meine halbe Kindheit im Gips verbracht.
Und haben dann Lehrer Sie dort unterrichtet oder mussten Sie die Lücken hinterher selbst schließen?
Ja, stimmt eigentlich. Ich bin dann auch in Krankenhäusern unterrichtet worden, ja. Genau, und oder bin halt dann mit dem Gips in die Schule gegangen.
Naja, ja. Aber im Krankenhaus sind Sie unterrichtet worden?
Auch, ja. Mhm.
Wie haben Sie sich eigentlich beschäftigt in diesen langen Tagen?
Das ist eine ganz, ganz tolle Frage. Das denke ich mir immer, immer wieder. Wie kommt es, Erwin, dass du überhaupt diesen Beruf hast, wo es um Fantasie geht, um Dinge zu sehen, die man nicht sehen kann? Und es war tatsächlich, ich kann mich ganz gut erinnern, damals gab es in den 70ern, 80ern noch Besuchszeiten, ganz strikte Besuchszeiten, wo dann die Verwandten nicht oder die Eltern kommen dürften. Und da habe ich dann einfach allein in meinem Bett mit irgendwie, ja, mit irgendwas gespielt und mir da eine Fantasiewelt gebaut.
Die Tage sind dann schon sehr lang.
Ja, 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 und sehr einsam, ja.
Was mich auch beschäftigt, wie geht es Ihnen, wenn Sie heute jemanden im Krankenhaus besuchen?
Das ist eine ganz tolle Frage. Ich glaube, ich bin da sehr empathisch, weil mir eine Art Mitleid fehlt. Ich bin dann jemand, der jemanden sehr stärken kann in dem, was er jetzt noch machen kann. Weil ich habe eben selber gemerkt, man kann zwar in dem Moment einiges nicht, aber man kann auch vieles. Irgendwie bemerke ich das dann und sage, ja, aber du könntest ja noch das und das. Und da fehlt mir so dieses Mitleid. Wissen Sie, was ich meine? So,
ja.
Das ist ja sehr destruktiv, weil es auch einen Menschen klein macht. Und da habe ich irgendwie, bemerke ich so die Fähigkeit, dann jemanden wieder zu pushen.
Und der Geruch?
Bis heute hasse ich Gurken, weil es gab immer zum Abendbrot in diesen Krankenhäusern 3-4 Scheiben Gurken. Und dann hat diese ganze Kinderstation nach Gurken gerochen.
Gewürzgurken oder Salatgurken?
Salatgurken. Und ich kann bis heute, wenn ich irgendwo Salatgurken rieche, komme ich da wieder rein.
Angefangen hat Ihre Karriere als Fünfklässler in der Theater-AG des Gymnasiums, das Sie besuchten in Ulm. Dort sind Sie aufgewachsen, das haben Sie vorhin schon erzählt. Wie kommt denn jemand, der als Kind so schüchtern war wie Sie? Da gibt es so eine Anekdote, Sie sind abends mit Ihrer Mutter auf den Spielplatz gegangen, weil dann die anderen Kinder weg waren.
Ja.
Sie waren also sehr schüchtern. Wie kommt so jemand auf die Idee, sich mit anderen auf einer Bühne zu präsentieren, noch dazu mit Oberstufenschülern, als kleiner Zwockel, als Jüngster.
Das ist so ein roter Faden in meinem Leben, dass immer wieder Menschen auf mich zukamen, irgendetwas in mir gesehen haben, was ich vielleicht selber in dem Moment nicht wahrgenommen habe. Aber ich habe den Boden bereitet, sage ich mal, durch die Dinge, die ich gemacht habe. Und da kam auf dem Gymnasium die Theater-AG-Leiterin, die kam eines Morgens, da war ich am Schließfach, kam auf mich zu. Du, Erwin, ich habe gesehen, du wirst mich jetzt nicht kennen, ich leite die Theater-AG, wie du ein Stück von uns angeschaut hast. Du warst da bei den Zuschauern und warst total fasziniert. Hättest du nicht Lust, bei uns mitzumachen? Natürlich hat man dann eine unfassbare Angst. Man steht so ein bisschen wie auf einem 10-Meter-Brett.
Springen.
So, und jetzt springen, genau. Und diese Ängste kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ich bin gesprungen. Und diese Kombination, dass immer wieder dann doch Menschen, was heißt doch, also dass jemand was in einem gesehen hat, aha, doch, da ist genau das. Okay, gut, dann traue ich mich.
Wann wussten Sie denn, dass Sie damit Ihre Berufung gefunden haben? Beim ersten Mal schon?
Nein, das hört sich jetzt ganz komisch an. In dem Moment, wo ich vor der Kamera stand zum Beispiel, hatte ich ein Déjà-vu. In dem Moment, wo ich auf der Bühne stand, hatte ich ein Déjà-vu. Weil ich, und das hört sich wirklich seltsam an, ich schon seit immer wie so, es hört sich ein bisschen spirituell an, wie eine Art Visionen von meinem Leben hatte. Also, dass ich wie so kleine Szenen gesehen habe, wie man, wenn man so durchs Programm zappt und dann sieht man eine kleine Szene, aber man weiß gar nicht, man kennt den Zusammenhang gar nicht. Oder ich habe zum Beispiel eine Vision gehabt, ich stehe irgendwie und warte auf die U-Bahn und habe da irgendwelche Supermarkttüten neben mir. Und diese Vision hatte ich mit 7 oder 8. Und da habe ich ja in Ulm gewohnt. Wieso den U-Bahn? Naja, und ja.
In Ulm gibt es keine U-Bahn.
In Ulm gibt es keine
U-Bahn. Das müssen wir ja dazu sagen.
So, und als ich dann eben in München, jahrelang später, warte ich auf die U-Bahn. Ah, das ist ja genau die Situation damals. Also so überraschend dann ist es gar nicht.
Und wann wussten Sie es nun?
Als ich dieses Déjà-vu hatte.
Und wann hatten Sie das?
Als ich vor der Kamera stand zum ersten Mal.
Das erste Mal?
Ja.
Und was war das für eine Gelegenheit? War das Marienhof?
Das war Marienhof, ja. Ja.
Sie wollten eigentlich Modedesign studieren, das klappte aber nicht. So wurden Sie einfach Modejournalist. Ist ja auch Mode. Hat mit Mode zu tun. Sie schreiben über Mode.
Ja, weil es dann aber auch wiederum Menschen gab, die Barrieren im Kopf hatten und die ich dann eben gefragt habe, ich möchte gerne Modedesign studieren und die mir aber die Türe vor der Nase zugeknallt haben. Und bis ich dann aber irgendwann zufällig vom Studiengang Modejournalismus gehört habe. Und es war nicht genau das Perfekte.
Was fasziniert Sie an Mode, Erwin Aljukic?
Es ist unsere zweite Haut. Wir erzählen mehr über die Mode als über unsere Kleidung, als uns überhaupt bewusst ist. Also auch die Menschen, die sagen, ach, ich interessiere mich nicht dafür, das ist auch ein Statement. Also wir können unglaublich viel ablesen an einer Person. Und das finde ich sehr faszinierend, auch an Gesellschaften. Weshalb haben wir jetzt den oder den Trend? Wieso ziehen wir uns so an? Und wir können anhand der Bekleidung auch in der Kostümgeschichte unglaublich viel ablesen und verstehen dann auch die jeweilige Zeit.
Wo kaufen Sie Ihre Kleidung ein?
Ganz unterschiedlich.
Also wenn Sie auf Reisen sind?
Ja, auf Reisen in München. Also eigentlich habe ich so, ich habe jetzt gerade an ein Oberteil aus Bosnien, eine Hose aus München, Sakko aus Berlin. Also ganz unterschiedlich, ja.
Und worauf achten Sie bei anderen, was die Kleidung angeht?
Da möchte ich mir keine Wertung anmaßen.
Ist schade, aber Sie gucken bestimmt.
Ja. Ich gucke nicht bewusst, aber es fällt mir sofort auf. Mir ist auch zum Beispiel aufgefallen, was Sie heute anhatten. Ich wollte Sie noch nicht gleich sagen, Frau Seeger. Sie haben einen ganz tollen Mantel an, der mir aufgefallen ist, weil es sehr regnerisch war und der einfach ein toller Blickfang war an diesem grauen Tag.
Dankeschön, das nehme ich gerne. Wie stolz ist Ihre Mutter eigentlich auf Sie?
Sie wäre heute sehr stolz.
Sie lebt nicht mehr.
Ja, genau. Also sie war sehr stolz. Sie begleitet mich immer. Sie sieht, was ich mache und ich weiß, sie ist sehr stolz. Ja.
Über Ihren Alltag mit der Glasknochenkrankheit sprechen wir gleich. Das interessiert mich nämlich auch, wie man seinen Alltag damit gestalten kann. Nach einer weiteren Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich Ain't No Mountain High Enough von Marvin Gaye. Warum diese Musik?
Weil dieses Lied, egal wann es irgendwo mal lief, zufälligerweise, war es in einer wunderschönen Situation. Also es war zuerst diese Situation da und dann kam dieses Lied. Und deshalb verbinde ich irgendwie dieses Lied immer mit ganz tollen, wunderschönen Erlebnissen, wo man sich so eins fühlt mit der Welt. Listen, baby.
Ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough. remember the day I set you free. I told you you could always count on me, darling. From that day on, I made a vow. I'll be there when you want me, some way, somehow. Oh, baby, there ain't no mountain high enough.
Marvin Gaye mit Ain't No Mountain High Enough aus den 1960er Jahren. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Erwin Aljukic, Selbstständiger. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Erwin Aljukic, es gab mal eine Kampagne mit dem Namen Wer ist schon perfekt? Darüber existiert ein Video, das nicht nur mich beeindruckt hat, sehr sogar. Ja. 27 Millionen Klicks hat dieses Video bisher. Mögen Sie mal erzählen, was es mit dieser Kampagne auf sich hat?
Ja, die Schweizerische Organisation für Menschenbehinderung, die größte, also es ist vergleichbar mit der Aktion Mensch in Deutschland, hatte die Idee, und die sind wirklich immer ein paar Schritte voraus in dem, was sie gemacht haben, anhand von 8 Protagonisten, Menschen mit Behinderung, unterschiedlichster Behinderungen, Schaufensterpuppen nachzubauen. Also
wirklich, zu modellieren. Also nach
unseren Körpern. Also so, wie man es eben kennt, in Schaufenstern, diese Puppen, die ja alle immer die gleichen Maße haben, haben aber dann eben zum Beispiel eben meinen Körper genommen, ihn millimetergenau ausgemessen. Und dann, das sieht man dann auch im Video, einen Monat später kam dann der Anruf, komm jetzt wieder nach Zürich, weil da wirst du deine Puppe zum ersten Mal sehen. Und das war wirklich sehr bewegend. Also wenn man wirklich sein, so wie man ist, auf einmal dreidimensional sieht.
Ich darf das mal an Fakten erklären. Ihre Maße? 74 cm Umfang Brustkorb, 18 cm die Beine, 1,20 m groß, 25 kg schwer. Stimmt das?
Ja, ich denke,
so ja. Mal eins mehr, eins weniger. Sie waren den Tränen nahe, als sie sich selbst enthüllt haben als Schaufensterpuppe. Was hat sie da so berührt?
Ich glaube, das hätte jeden berührt. Hat schon jemand ein Ölgemälde von Ihnen gemacht?
Nein.
Gemalt, zum Beispiel. Ich glaube, es ist dieser Effekt. Also wenn man sich da jetzt so sieht, bei manchen Protagonisten war es tatsächlich die Behinderung, die im Vordergrund stand. So, aha, sieht so mein Körper aus. Aber ich weiß ja, wie ich ausschaue. Ich sehe mich ja im Spiegel,
sehen Sie
Fernsehen. Genau, das war jetzt nicht der Überraschungsmoment. Aber einfach, ja, das bin ja ich, also so, ich und ich, so, das war der Moment. Und dann nochmal natürlich umso krasser, als ich dann diese Puppe angezogen sah in der Zürcher Bahnhofstraße im Schaufenster.
Eine Edel-Einkaufsstraße.
Ja, das ist wahrscheinlich die Goethestraße in Frankfurt,
ja. Ja. So in die Kategorie gehört das. Und es ist dann da ausgestellt worden, einen Tag.
Ja.
Wo ist denn die Schaufensterpuppe jetzt?
Die ist bei Pro Infirmis im Depot. Es gab ganz viele Anfragen weltweit, diese Puppen irgendwo aus New York zum Beispiel kamen Anfragen, dass man die aufstellt. Aber Pro Infirmis hat sich dazu entschieden. Nein, es war eine einmalige Geschichte und wir möchten es jetzt nicht irgendwie, ja, das ist
inflationär.
Exakt.
Behandeln.
Exakt, genau, ja. Und dann hätt's an diesem einmaligen Effekt verloren.
Sie sind am Staatstheater engagiert in Darmstadt, leben aber eigentlich in München, darüber haben wir schon gesprochen. Wie wohnen Sie denn?
Ich wohne ganz normal in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit meiner Katze.
Genau. Wer versorgt die Katze jetzt?
Mein bester Freund, der zieht immer ein, wenn ich dann für eine längere Zeit in Darmstadt bin. Wenn ich den Michael nicht hätte, dann wäre mir das alles nicht so gut möglich.
Sie sitzen im Rollstuhl, Erwin Aljukic, aber Sie können laufen.
Ja, aber mit der Prämisse, dass ich mich irgendwo, es kann auch vielleicht ein Finger sein, der sich an irgendetwas festhält. Also ich kann nicht freihändig laufen.
Das heißt, immer muss irgendwas da sein.
Etwas, ein kleines. Und das finde ich zum Beispiel ganz berührend bei den Stücken, die wir bisher gemacht haben. Oder wenn wir proben, meine Kollegen, die spüren das schon. Und zum Beispiel bei Inszenierungen, wo sie mich irgendwo hin setzen oder ja, irgendwas mit mir machen oder
irgendwo hinbuxieren
oder wo sie mir als Hilfe dienen, Unterstützung. Wissen sie aber irgendwie intuitiv, sie gehen erst dann, wenn ich irgendwo anders einen Halt bekommen habe. Das ist ganz faszinierend.
Kochen Sie eigentlich selbst?
Ja.
Mhm. Und Sie gehen auch einkaufen?
Alles, ja. Ich führe ein komplett normales Leben, ja.
Und was haben Sie für Hobbys, Erwin Aljukic?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme nicht so zu meinen Hobbys. Jetzt zum Beispiel, als wir Theaterferien hatten, habe ich es unfassbar genossen. Es ist so leider, was heißt leider, wir haben ein vom Wohnhaus in München, wo ich bin, haben wir einen Swimmingpool draußen und da bin ich dann geschwommen. Also ich liebe zum Beispiel Schwimmen, aber ich finde Hobbys, das ist sowas Altbackenes, Briefmarken sammeln und lesen und so weiter. Nein, das ist ja...
Lesen?
Doch, aber ich finde Hobbys einfach, das ist sowas...
Komisches Wort. Ja. Womit beschäftigen Sie sich gern? Ja, eigentlich müssen Sie ja jetzt sagen, mit Shoppen.
Nein, gar nicht. Ich war ewig lang nicht mehr shoppen. Vielleicht bin ich auch zu vielfältig und mein Leben ist so wenig routiniert, als dass ich da so... irgendeine Tätigkeit hätte, die, ja.
Was würde Ihnen das Leben erleichtern?
Schauen Sie, das ist eine ganz interessante Frage, auf die ich jetzt gar nicht antworten kann.
Ich war vor kurzem in Paris. Das ist eine ganz, ganz tolle Stadt.
Ja, ja.
Aber was mir aufgefallen ist,
wir auch in Paris,
dass es in den Metrostationen so gut wie keine Aufzüge gibt.
Exakt.
Es gibt kaum Rolltreppen und für Behinderte oder ganz einfach Menschen mit Kinderwagen, muss das ein Albtraum sein?
Also ich bin auch in Metro gefahren und dann ist uns irgendwie aufgefallen, also ich bin angeguckt worden wie ein Außerirdischer in dieser Stadt Paris. Ja, wieso das denn? Naja, weil eben niemand die Metro benutzt, ja.
Sind wir in Deutschland gut eingerichtet für Behinderte?
Wir haben ja vorhin über Schubladen gesprochen. Ich glaube, es wäre schon sehr hilfreich, wenn Menschen keine Schubladen hätten. Das würde einem das Leben schon sehr vereinfachen. Denn wenn dir jemand vollkommen neutral und vorurteilsfrei begegnet, dann wird man einen Weg finden. Wir finden den zum Beispiel jetzt auch am Staatstheater Darmstadt. Immer wieder aufs Neue findet man Lösungen. Aber es müssen Menschen da sein, die sagen, also zum Beispiel haben wir dann jetzt dann bald ein Stück. Und ich finde es, also jemand würde sagen, ja, wie kann man das denn machen? Dass zum Beispiel die Bühnenbildner, die bauen ihre Bühnen, wie es ihnen passt. Die denken gar nicht an mich. Und das finde ich aber fantastisch. Also die bauen dann ganz spektakuläre Bühnenbilder, wo wir dann irgendwie Lösungen finden müssen. Und wir finden ja auch Lösungen. Und man hat so viel Vertrauen, dass man sagt, naja, du wirst es schon machen, Erwin. Und diese Bereitschaft, jemanden so zu begegnen, ist für mich eigentlich der allererste Schritt.
Also das würde Ihnen das Leben wirklich erleichtern?
Ja,
in jeglicher Beziehung.
Nicht damit meine ich
zu sagen, hier, gucken wir mal, wie es geht.
Naja, natürlich es ist ja nicht alles easy going.
Nein.
Aber zu sagen, ich begegne diesem Menschen so, wie er ist und vertraue in seine Fähigkeiten.
Wann fühlen Sie sich denn besonders wohl, Erwin Aljukic?
Genau dann. Genau, wenn ich ganzheitlich gesehen werde. Wie ich ja vorhin gesagt habe, diese Schubladen, ich bewege mich ja in unterschiedlichen Welten. Wenn ich in Bosnien bin, dann sehen vielleicht nur ein, zwei Menschen, die diese Bereitschaft haben, hinzugucken. Die fragen dann, Erwin, was machst du da am Theater? Weil die sehen dann irgendwie nur in dem Moment diese Herkunft und dass wir die gemeinsame Sprache sprechen. Und manchmal komme ich mir wirklich so ein bisschen vor, je nachdem, wo ich bin, als ob ich meine anderen Elemente, meine Persönlichkeit abgebe, aber da muss ich selber dann aufpassen. Nein, das darfst du nicht. Das alles macht dich aus. Und du musst auch schauen, all diese Elemente, zu leben, egal wo du bist, und nicht ein Element deiner Persönlichkeit, deiner Erfahrungen, weil das alles hat mich geprägt, irgendwie auszuschließen.
Gibt es einen Satz, den Sie über Ihr Leben schreiben würden oder ein Motto oder einen Spruch?
Ja, es ist so ein bisschen ein abgedroschenes Motto. Ja, es stimmt halt wirklich. Träume nicht dein Leben, lebe dein Traum. Ich weiß, es ist abgedroschen, aber es ist wirklich so, ja.
Und wenn Sie sich was wünschen dürften, was wäre das?
Also ich bin wirklich momentan in meinem Leben geradezu wunschlos glücklich.
Wow.
Ja, wirklich wahr. Also ich sag mal, jetzt fehlt noch eine Beziehung und das wäre dann das Sahnehäubchen.
Das können wir Ihnen jetzt gerade nicht erfüllen.
Ich dachte, bin ich in der falschen Sendung.
Aber
Herzblatt, nein.
Aber blöd. Wir haben noch einen Musikwunsch, den können wir Ihnen erfüllen.
Okay.
Und zwar haben Sie sich ein bosnisches Volkslied gewünscht. Das ist ja schon mal auch was.
Naja, Frau Seeger, das ist ja,
ist Musik,
das kann man jetzt
Musik,
nicht vergleichen, oder?
Na, Musik hat auch mit Emotionen zu tun.
Ja, sehr sogar.
Wohlfühlen,
ja.
Bosnisches Volkslied. Den Titel, den sprechen bitte Sie aus. Ich kann den nicht aussprechen.
Mhm. Es ist kein Volkslied, es ist ein Genre, vergleichbar mit dem amerikanischen Blues oder dem portugiesischen Fado. Es geht in diesen sogenannten Sevdalinkas immer um Sehnsucht.
Also um einen Schatz geht's da.
Es geht da immer um etwas, was man sich herbeisehnt. Und in der Sevdalinka Moj Dilbere geht es darum, dass diese Geliebte, die wird irgendwie verschmäht und jetzt sagt die, ja, wo treibst du dich denn rum, mein Geliebter? Verkauf mich doch einfach an den nächstbesten Bazarhändler. Und wenn man die Texte kennt, ist es wirklich, es berührt unglaublich.
Bevor wir das jetzt hören, bedanke ich mich bei Ihnen, Ervin Aljukic, für dieses offene Gespräch, für dieses warmherzige Gespräch. Danke auch Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.